Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Und da sind wir wieder mit der zweiten Mai-Folge der Reisewarnung. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im Studio sind wieder Weihbischof Rupert Graf Stolberg. Ist das die richtige Reihenfolge?
Am besten so, dass ich merke, dass ich gemeint bin.
Herzlich willkommen, Herr Weihbischof.
Nachdem nur einer im Raum ist, vermute ich, ich bin gemeint.
Helfen Sie mir, wie ist es richtig?
Jeder macht's anders.
Echt? Also herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind. Und Christian Selper, das war einfach.
Du bist hallo. Auch wieder da. Grüße euch alle zusammen, aber mein Nachname Selper, den muss ich auch sehr oft buchstabieren und ich habe ihn auch schon in den wildesten Formen gelesen.
Echt?
Und gehört.
Wie kann man das entstellen, damit ich es mir merke?
Ja, also manche schreiben einfach selber, also von dem deutschen Wort, aber ich habe auch schon mal sehr geehrter Herr Silberherr als Anrede bekommen.
Also, klingt auch schön.
Ja, oder sehr geehrter Herr Selbfrau, es ist so ein geflügeltes Wort bei uns in der Familie, dass das auch schon mal vertauscht wurde.
Okay, schön, dass Sie beide da sind. Sie fühlen sich auch beide angesprochen. Und wir reden heute noch einmal über Uganda. Sie, Herr Weihbischof, waren heuer dort und haben uns schon in der letzten Folge über das, unter anderem über das 50-jährige Jubiläum des großen Priesterseminars in Kampala berichtet. Und über die Situation der Kirche im Land haben wir auch gesprochen. Christian, du warst im letzten Jahr in Uganda im Frühjahr und hast uns auch schon einiges über deine Erlebnisse dort berichtet. Und das Spannende ist, an einigen Orten und bei einigen Menschen wart ihr beide und habt vielleicht einige Dinge unterschiedlich wahrgenommen oder auch nicht. Ich bin gespannt.
Sehen. Ja, sind wir gespannt. Ich freue mich.
Ich würde gerne anfangen mit dem Jesuitenflüchtlingsdienst. Da hast du, Christian, uns von Menschen berichtet, die vor allem vor dem Bürgerkrieg im Kongo geflohen
sind.
Ja,
unter anderem, ja, genau.
Also das war ein Punkt und eben von der Tatsache, dass gerade als du dort gewesen bist, die Botschaft kam, dass die US-amerikanische Entwicklungshilfe gerade ersatzlos und von jetzt auf gleich gestrichen worden war. Magst du noch mal ganz, ganz kurz zusammenfassen, was du damals berichtet hast?
Ja, also der Jesuitenflüchtlingsdienst, mit dem arbeiten wir ja in verschiedenen Ländern zusammen und gerade in Uganda haben die auch eine starke Präsenz, vor allem in der Hauptstadt Kampala, aber auch in Flüchtlingslagern so im Rest des Landes. Und in Kampala, in der Hauptstadt, haben wir die damalige Direktorin besucht, Christina Zettelmeisel, die mehrere Jahre lang Direktorin war und damals auch noch im Amt war, kommt aus Bayern und ist eben schon lange im Einsatz in Uganda. Und das wird schon der erste Unterschied sein. Die hat inzwischen ihr Amt übergeben. Da gibt es auch so einen Turnus, nach dem das dann auch immer wechselt. Und was aber natürlich dort ganz gravierend war zu der Zeit, war, dass ja die Krise im Osten des Kongo, was ja das große Nachbarland von Uganda ist, damals in vollem Gange war, so seit Januar 2025 und wir waren da Ende Februar dort. Also da waren sehr viele Menschen, vor allem Frauen, die oft völlig auf sich allein gestellt, sich irgendwie durchgekämpft hatten nach Kampala und gar nicht wussten, wie soll es jetzt weitergehen und auch mit dem Hintergrund, dass Gelder aus den USA gerade weggebrochen waren, auch der Jesuitenflüchtlingsdienst gerade nicht wusste, wie können sie diesen Menschen überhaupt jetzt helfen. Also das war für mich damals sehr bewegend und ich habe in der anderen Folge ja erzählt, wie wir dann zusammensaßen, die Frauen, die sich bereit erklärt hatten, von ihrer Geschichte zu erzählen und wie wir da uns gegenüber saßen, was die alles erzählt haben. Also bewegt mich gleich schon wieder, wenn ich jetzt dran denke.
Ich wollte gerade sagen, das war irgendwie ein Moment, wo ich bei dir auch wahrgenommen habe, dass dich das sehr viel mehr bewegt hatte als viele andere Sachen.
Ja,
also sehr viel tiefer gegangen
weil das einfach so frisch war. Die hatten, glaube ich, noch niemandem davon erzählt zum Teil. Und das war eben, ja. Und inzwischen ist ein Jahr vergangen. Die Krise gibt es leider immer noch, obwohl ein Friedensvertrag angeblich ausgehandelt wurde von US-Präsident Donald Trump, der ja
einer der vielen Frieden, die...
Diese Krise im Kongo zählt er dazu, zu diesen 8 Kriegen, die er angeblich beendet hat. Und auf dem Papier mag es da einen Friedensvertrag geben, aber die Notlage für die Menschen ist leider immer noch die gleiche. Ja, kann ich mal so viel dazu sagen, glaube ich.
Wie haben Sie die Situation dort
empfunden? Also ich kann bestätigen, die Flüchtlingskrise ist nicht abgeebbt in Uganda. Das vor allem im Norden von Uganda, wir waren nicht dort, aber hatten eine Videoschalte zu den Mitarbeitern vom Jesuitenflüchtlingsdienst im Norden. Die ist nach wie vor höchst prekär in den Flüchtlingslagern. Man muss wissen, Uganda ist weltweit an Platz 4 von den Ländern, die die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben. Das ist uns nicht so bewusst in Europa.
Stimmt, das hattest du damals auch erzählt.
Ja. Vergisst man immer wieder.
Ja, genau.
Und Uganda bekommt jeder Flüchtling einen Aufenthaltstitel, aber sonst nichts. Keine materielle Unterstützung, nichts zu essen, gar nichts, sondern die sind völlig auf sich selber gestellt. Das Einzige, sie sind in einem vergleichsweise sichereren Land, als es Demokratische Republik Kongo ist. Und was mich an dem Programm von den Jesuiten da fasziniert, es ist ein, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen salopp, All-Inclusive-Programm und ist natürlich kein Luxusresort, aber von der Ankunft bis die Menschen hinein in den Job kommen, versuchen die Jesuiten und ihre Mitarbeiter wirklich die Leute zu begleiten, alles aus einer Hand. Also dass sie nicht immer weitergereicht werden, sondern wirklich das Gefühl haben, hier sind Menschen, die helfen mir, dass ich hier in diesem Land Fuß fassen kann. Und das ist, finde ich, einen phänomenalen Ansatz.
Haben Sie so die Station dann auch mal kennengelernt? Was machen die da alles?
Ja, das ist da in diesem Gelände in Kampala, ist alles beieinander. Das geht los, dass die das Nötigste zum Essen kriegen, die nicht genug haben, Kleidung, Lebensmittel, Medikamente. Aber dabei bleibt es eben nicht, sondern es wird geschaut, es gibt Ausbildungsmöglichkeiten, die bilden selber aus. Einfache Berufe, Catering, Friseur, Schneiderhandwerk, Tischlerei und ähnliches, alles auf dem Gelände, wo die Leute lernen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen können mit eigener Arbeit.
Und schaffen Perspektiven mal wieder.
Und auch natürlich, man muss sich vorstellen, das sind, ist vorhin schon angeklungen, hochtraumatisierte Menschen mit den Frauen, die wir gesprochen haben. Manche konnten nur ansatzweise sprechen und andeuten, was ihnen auf der Flucht alles passiert ist. Also da kann man sich ausmalen, da ist nicht nur eine Vergewaltigung im Hintergrund, sondern entsetzliche Schicksale, Massaker, die sie mit eigenen Augen gesehen haben, wo ihre engsten Angehörigen ums Leben gekommen sind, bis hin eben, dass ihnen selbst unendliches Leid, unendliche Gewalt widerfahren ist. Und das braucht auch psychologische Begleitung, solche Menschen zu stabilisieren, dass sie überhaupt erst in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Und auch das ist im Blick und bemühen sich die Jesuiten da, wirklich die Leute wieder zu stabilisieren in einer neuen Umgebung, in dem Aufnahmeland, in dem Fall Uganda.
Und das heißt, da steht der Mensch im Mittelpunkt und es wird geschaut, was braucht dieser Mensch, angefangen bei etwas zu essen, bis
ganz genau,
wie kannst du auf eigenen Beinen stehen und da wird er, muss er sich nicht jedes Mal irgendwie neue Hilfen suchen. Ja. Das ist ja toll.
Ja. Und was ich auch faszinierend fand, wir hatten ja schon gesprochen, die Leitung hat gewechselt, der neue Leiter, Pater Paul Kalenzi, ein Jesuit, ist selber Flüchtling, hat er uns erzählt. Er ist mit seinen Eltern aus Ruanda geflohen, als kleines Kind, und musste selber mit seiner Familie lernen, Fuß zu fassen und hat das auf phänomenale Weise gemacht. Bevor er Priester wurde, schon es geschafft zu studieren, und zwar nicht nur in Uganda, sondern in Paris und London.
Okay.
War bei KPMG, weltweit operierenden Unternehmensberatung, hat also richtig Kohle gemacht. Und in London hat er die Jesuiten kennengelernt und ist da in den Orden eingetreten. Und es war eher dann zufällige Wege, dass er wieder nach Uganda kam. Aber ist natürlich die Idealbesetzung, weil er steht mit seiner Person dafür, du kannst es auch als Flüchtling mit einer Flüchtlingsbiografie schaffen, wieder Fuß zu fassen im Leben.
Faszinierender Mensch wahrscheinlich, oder? Ja. Sie haben länger mit ihm gesprochen, oder?
Und ganz bescheidene Persönlichkeit, der aber mit viel Engagement sich da einsetzt und dadurch auch was zurückgibt von dem, was er selber erfahren durfte.
Und wahrscheinlich auch ganz gut irgendwie einhaken kann und genau weiß, wo es jetzt gerade oder was jetzt gerade der nächste sinnvolle Schritt ist. Die zweite Geschichte, die du damals erzählt hattest, war eben die Geschichte mit Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungshilfe von Seiten der USA, ist komplett gestrichen von jetzt auf gleich. Haben die da noch was erzählt, wie sich das ausgewirkt hat?
Dass sich das auswirkt, ist
logisch,
in allen Projekten Thema, wo wir waren. Aber ich hatte jetzt bei den Jesuiten einen Eindruck, die haben einen Modus gefunden, wie sie das kompensieren oder Angebote zurückfahren müssen. Das ist natürlich auch was, die Jesuiten erreichen nicht alle Flüchtlinge, das sind ja Unmengen. Und natürlich, wenn man mehr finanzielle Mittel hätte, würde man auch mehr Leute erreichen. Da schauen sie, dass sie die Arbeit deswegen nicht schlechter machen, sondern die Reichweite ist halt dadurch leider geringer.
Okay.
Durch geringere finanzielle Mittel. Und was vielleicht in dem Zusammenhang auch ganz interessant ist und warum es meines Erachtens so bedenklich ist, dass sich die Amerikaner zurückziehen, dort wo ein Vakuum entsteht, drängen Chinesen und Russen rein. Aber nicht als Entwicklungshelfer, sondern um Macht und Einfluss zu gewinnen. Wenn man auf die Baufahrzeuge schaut, also fast jedes zweite Baufahrzeug in Uganda hat ein chinesisches Schriftzeichen drauf, wo man weiß, da stecken chinesische Investoren dahinter, die das nicht umsonst machen, sondern
nicht aus Nächstenliebe,
sondern dadurch die afrikanischen Länder in Abhängigkeiten bringen, finanzieller Art, dadurch, dass sie ihnen Kredite geben und dadurch natürlich auch Einfluss haben und Zugriff auf Rohstoffe und so weiter. Und Russland versucht sehr, über die Kommunikation zu gehen. Das kennen wir auch von uns, dass dann Desinformationskampagnen gestartet werden. Das ist auch in Afrika ganz massiv der Fall. Und ja, versuchen auch so, die Gesellschaft zu polarisieren, zu spalten, zu destabilisieren.
An der Stelle fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß nicht, ob es passt, aber ich fand das jetzt total schockierend zu hören. Andererseits aber auch ja, mit offenem Ausgang, als habt ihr das mitbekommen, die Berichte, dass so viele Kenianer sich haben anwerben lassen, mit falschen Versprechungen jetzt in der russischen Armee gelandet sind und jetzt in der Ukraine in vorderster Front kämpfen mussten. Und es kam jetzt nur raus, weil eben ukrainische Kriegsgefangene oder die Ukraine, die als Gefangene genommen hat und sich auch gewundert hat, wo kommen diese Menschen überhaupt her? Und da hat jetzt eben der Präsident Kenias, das Nachbarland von Uganda, deswegen fällt es mir gerade ein, sich eben geäußert und sich öffentlich dagegen ausgesprochen, dass das jetzt nicht mehr sein kann. Aber das ist, wie Sie sagen, mit falschen Informationen wurden irgendwelche Jobs versprochen und plötzlich sind die Menschen da als sozusagen Kanonenfutter gelandet. Es fällt mir jetzt nur gerade so als Beispiel ein, weil das für mich völlig, wie es diese internationalen Zusammenhänge da plötzlich gibt. Und ja, solche Auswirkungen hat man da dann oft.
In solchen Projekten hat man quasi die Welt im Brennglas, oder?
Ganz genau, ja.
Und wie Sie sagen, ich kenne das eben aus diesen Flüchtlingslagern im Norden von Uganda auch, wenn man eben als Jesuitenflüchtlingsdienst es schafft, an möglichst allen Stationen der Menschen anzusetzen, dann kann man da eben auch viel verhindern. Also wenn man junge Leute in die Schule schickt, wenn die aber älter werden, geht es darum, was können die als Beruf ausüben, berufliche Ausbildung. Wenn sie die Ausbildung abgeschlossen haben, brauchen sie Arbeitsplätze. Und deswegen ist es so enorm wichtig, die Menschen auch lange zu begleiten. Und die USA sagt halt, wir machen nur noch eine Nothilfe, wir geben denen ein bisschen zu essen am Anfang von der Krise und dann müssen sie selber schauen, wo sie bleiben. Wir haben damit nichts zu tun, weil America First für uns zählt. Das ist ja die Begründung, weshalb sie auch Programme zurückgefahren haben. Aber was wir sehen, ist eben ganz anders, dass man eben diese langfristige Begleitung einfach gewährleisten muss, um den Menschen eine würdige Perspektive bieten zu können.
Ist ja auch kurzfristig gedacht, America First. Ja. Wenn andere Teile der Erde destabilisiert werden, hat das auch Auswirkungen auf das eigene Land. Wir erleben es in Europa durch die Flüchtlingsströme. Wären die viele Länder in Afrika friedlicher und politisch stabiler, hätten die Menschen keinen Fluchtgrund. Die meisten Menschen wollen ja am liebsten dort bleiben, wo sie beheimatet sind, wo sie geboren sind, wo man seit Generationen lebt. Natürlich gibt es immer ein paar Abenteurer, aber die meisten wollen dort leben, wo sie daheim sind. Und es ist die große Not, die die Menschen aufbrechen lässt. Und deswegen ist das immer auch eine Stabilisierung, wo wir helfen, stabile Gesellschaften aufzubauen. Das wirkt sich auch auf uns aus, auch in den Handelsbeziehungen. Das ist, mit stabilen Ländern kann man vernünftig Handel treiben, wo beide davon profitieren, keiner den anderen übers Ohr haut, über den Tisch zieht. Das ist der Ansatz, der christliche Ansatz, den die europäische Entwicklungshilfe im Großen und Ganzen wählt. Und das andere Extrem, ich habe es gerade geschildert, ist eben, wie aggressiv dann China und Russland vorgehen.
Und mit so einem Ergebnis, dass die jungen Männer dann in Russland oder in der Ukraine landen.
Ja, schockiert. Eine Erneuerung des Sklavenhandels letzten Endes.
Ja. Haben Sie mit Geflüchteten auch gesprochen?
Ja, mit einigen Frauen, die von ihrer Geschichte erzählt haben. Wie gesagt, über manche Dinge hat man gemerkt, können sie nicht sprechen. Aber man merkt, wie es auch einem Menschen hilft, wieder Selbstvertrauen zu gewinnen, wenn Menschen merken, mit der Begleitung schaffe ich auch selber wieder was im Leben. Ich bin nicht abhängig, dass ich von anderen zu essen bekomme, sondern ich lerne einen Beruf und bin auf dem Weg, dass ich selber für meinen Lebensunterhalt sorgen kann. Das kann man in den Gesichtern lesen, das hört man in der Zuversicht der Erzählungen, dass da Menschen sind, die eine Zukunft haben, die eine Perspektive haben, die Hoffnung haben.
Wahrscheinlich an jeder Station da in diesem Lager, weil wenn ich mir vorstelle, was die Frauen durchgemacht haben und wenn sie erstmal wieder als Mensch wahrgenommen werden und dann in eine Richtung gehen können und zwar entscheiden, in welche Richtung sie gehen können.
Ja, das und macht oft braucht es ja dann gar nicht so viel. Also es braucht ja dann manchmal nur so eine Starthilfe oder so ein neuer Weg, der sich auftut, weil die Menschen sind ja selber so, dass sie so einen Lebenswillen haben. Jeder Mensch hat das ja in sich. Ne? Man will ja auch überleben und dann wieder weiterkommen. Also man will ja nicht einfach stehen bleiben.
Genau, in dem Moment, wo du satt zu essen und ein Dach über dem Kopf hast, überlegst du, was du jetzt tun kannst.
Genau.
Das ist einfach das Grundbedürfnis, das immer gestillt werden muss und dann kannst du Entscheidungen treffen. Ja, Frauen ist ein gutes Stichwort. Die starken Frauen von Marcesa hatte der Christian damals den Artikel genannt über einen Ort, der am Rande einer Stadt liegt, die wirtschaftlich eigentlich floriert, wenn ich mich richtig erinnere. Kann man das so sagen? Und du hast Schwester Veronika Biribava kennengelernt. Die, und das fand ich damals sehr lustig, die Geschichte, die du da erzählt hast, die hat sich mit einer Frau angefreundet. Die hat sie kennengelernt, weil diese Frau eigentlich Gemüse aus ihrem Garten geklaut hat. Und dann hat die nachgefragt, warum tust du denn das? Und dann hat sie eigentlich erst dieses Messese kennengelernt. Die Schwester Veronika, haben Sie auch kennengelernt?
Die habe ich auch kennengelernt, zusammen mit ihren Mitschwestern, die nach wie vor in dem Kloster leben, wo der Gemüseklau stattgefunden hat.
Hat sie die Geschichte Ihnen auch erzählt?
Hat sie uns auch erzählt, ja.
Haben Sie auch die Frau kennengelernt?
Die habe ich nicht kennengelernt.
Und jetzt du kennengelernt, gell?
Ja, genau. Ja, ja.
Aber etliche andere Frauen, mit denen Schwester Veronika zusammenarbeitet. Das ist ein Armenviertel am Rande von Jinja, einer für dortige Verhältnisse florierenden Stadt. Und dieses Armenviertel besteht aus Flüchtlingen von innerugandischen Konflikten, also ein anderer Stamm, der aus seinem Gebiet vertrieben wurde und sich da niedergelassen hat, aber eben in ärmlichsten Verhältnissen. Und die Frauen, mit denen diese Schwester Veronika zusammenarbeitet, die waren auf der Straße, die hatten nicht mal ein Dach über dem Kopf, teilweise Kinder, waren auf sich allein gestellt. Und da hat es diese Schwester wirklich geschafft, mit den Frauen zu arbeiten, dass die anfangen, Kleinstunternehmen zu gründen. Das darf man jetzt nicht vorstellen wie bei uns ein Unternehmen, sondern das ist ein winziger Verschlag am Straßenrand, wo ein bisschen Obst und Gemüse verkauft wird. Aber das reicht schon aus, um die Miete für eine kleine Hütte zahlen zu können und was noch wichtiger ist, Schulgeld zahlen zu können für die Kinder. Dass die Kinder nicht betteln müssen oder mitarbeiten müssen, sondern Bildung bekommen, dass die nächste Generation noch mal besser ins Leben starten kann, als der kleine Sprung ins Leben, den diese Frauen schon machen, die quasi durch die Arbeit von Schwester Veronika von der Straße weggeholt wurden. Und das sind tolle Projekte, auch mehrere Frauen, die zusammen dann eine Hühnerzucht aufgezogen haben, Schweinezucht, und nicht nur für den Eigenbedarf, sondern tatsächlich auch auf dem Markt dadurch verkaufen und ein bisschen Geld bekommen. Und was eine wirklich schöne Begegnung war, da kam gerade die Tochter einer dieser Frauen aus der Schule zurück mit ihrem Abschlusszeugnis. Super Noten und strahlend übers ganze Gesicht, fein rausgeputzt, also die Klamotten passten nicht zu der staubigen Hütte, vor der sie stand, obwohl sie darin drin lebt, wo man merkt, was für eine innere Würde in den Menschen steckt, wie wichtig ihnen das ist. Und die strahlend erzählt hat, sie fängt jetzt an, eine Ausbildung zur Krankenpflegerin zu machen, also wo es die nächste Generation geschafft hat, nochmal anders ins Leben zu starten als die Generation der Eltern. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man das miterleben darf. Wie so in kleinen Schritten zwar, aber doch ein höherer Lebensstandard, ein gewisser Wohlstand erreicht wird.
Und die hat dann ein regelmäßiges Einkommen und ist nicht angewiesen darauf, dass die Hühner gerade gut viele Eier legen.
Ja, und das ist einfach toll, weil es auch in dem Fall so war, dass man einfach mit einem gewissen Geldbetrag das möglich machen konnte, dass in dem Programm von der Schwester, dass sie so einen Anschubkredit
sind das so
bekommen
haben. Mikrokredite, wie die ja irgendwann auch mal mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden sind, ja, oder alternativen Modellpreis, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ausgezeichnet Mikrokredite an Frauen, vor allen Dingen wieder Frauen. Ne?
Ja, und wo es ja oft dann auch funktioniert, ist dann wieder zurückzuzahlen, weil es meistens Nachbarinnen sind, die sich gut kennen, die auch gemeinsam darauf schauen, dass das Geld auch so verwendet wird, wie es geplant war. Und mit so einem kleinen Startkapital kann man viel machen. Ich muss an der Stelle kurz den Werbeblock einflechten, weil wir können ja die Frauen unterstützen, indem wir ihnen dieses Anschubkapital manchmal geben. Und wir haben jetzt gerade seit dem Weltfrauentag vom 8. März haben wir auf der Webseite missio.com/Weltfrauentag haben wir eine neue Möglichkeit, das fällt mir gerade ein. Da kann man nämlich symbolisch Dinge kaufen. Und ein Beispiel
richtig,
sind nämlich, man kann symbolisch Küken kaufen, also die symbolisch dieser Hühnerzucht zugutekommen.
In Uganda, genau,
ja,
dieses
genau.
Projekt.
Da findet man auch ein paar Bilder davon, von den Frauen, die sie gerade beschreiben. Und kann man draufklicken und sagen, ich möchte so und so viel spenden, um das damit zu fördern. Würden wir uns freuen, wenn es der eine oder andere macht.
Jetzt ist der Muttertag blöderweise auch gerade um.
Es findet sich ein Anlass, mit Sicherheit.
Genau.
Weil wir ja auch versuchen, diese Programme möglichst so laufen zu lassen, dass sie nicht nur kurzfristig sind und wieder verpuffen, sondern dass den Menschen auch eine langfristige Perspektive gegeben wird. Und
also im Prinzip kann man sich sowas dann auch mal zum Geburtstag oder so wünschen. Schenk
genau.
mir doch ein oder zwei oder drei Küken. Nicht.
Ja, das ist so ein Programm, das macht deutlich, dass wenn ich ein paar Euro spende, das ist nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern mit wenig kann ich schon sehr, sehr viel erreichen. Da reichen ein paar hundert Euro, um einer Frau in Uganda den Start ins Leben zu ermöglichen. Rauszuholen aus der Obdachlosigkeit, aus der Armut.
Aber nicht, indem der Frau einfach 300 Euro gegeben werden,
nein,
sondern das wird auch begleitet und sie wird wahrscheinlich auch so ein bisschen beraten,
ja,
was man tun kann,
ja,
und wie man sein Business aufbaut, oder?
Ja, das war dann so, dass die sich ja zu verschiedenen Gruppen zusammengeschlossen haben, auch Seminare haben. Also was heißt denn überhaupt ein Geschäft aufmachen? Worauf muss ich denn da achten? Weil es ja eben geht darum, das Produkt zu haben, sei es eben Hühnerzucht, sei es manche, die haben Kohlebriketts hergestellt, andere haben Motorradtaxis als Service angeboten und so weiter. Aber dann muss man eben auch noch mehr wissen. Also wie finde ich meine Kunden? Und so weiter und so weiter. Und das wird in dem Programm gemacht und hat den Erfolg. Und diese Geschichte, dass das Mädchen kommt mit dem Schulzeugnis, also das ist natürlich toll. Das ist Wahnsinn, wenn das dann möglich ist. Weil sonst müsste das Mädchen vielleicht eben mitarbeiten oder
ja,
Müll sammeln und das verkaufen.
Ja.
Und ja, so bleibt Zeit für die Schule.
Ja, wieder mal ein Hoffnungszeichen. Ne? Also das war dann der Werbeblock meinerseits. Sagen wir nämlich immer im Podcast, dass das Tolle an diesen Projekten von Missio ist, dass sie immer ein bisschen Hoffnung bringen in eine Gegend oder zu Menschen, die ansonsten wenig Hoffnung hätten. Also selbst wenn man das Problem nicht grundsätzlich löst, aber man kann einen Weg aufzeigen, wie es gehen könnte. Sie sind da aber in diesem Armenviertel einfach durchgegangen und haben da ganz viel gesehen.
Ja, wir haben verschiedene Frauen besucht und die haben ihre Geschichte erzählt und vorgestellt, eben was sie machen. Und sehr kreativ, ganz unterschiedliche Tätigkeiten, aber alle mit großer Begeisterung und wo man merkt, da ist plötzlich wieder ein Lachen ins Gesicht zurückgekehrt, das über viele Jahre nicht da war, weil sie einfach für sich und ihre Kinder eine Perspektive sehen.
Jetzt hat mir der Christian vorher verraten, dass es nicht ihre erste Reise in ein sogenanntes Entwicklungsland gewesen ist, sondern als sie als ganz junger Mann eine Zeit lang in Mexiko gewesen sind.
Ganz genau, ja.
Was haben Sie da gemacht?
Da war ich auf einer Indio-Missionsstation nach dem Abitur. Damals gab es noch die Wehrpflicht. Ich bin ausgemustert worden, wollte aber trotzdem nicht gleich ins Studium gehen. Und über einen bekannten Priester habe ich da die Möglichkeit bekommen, ein Vierteljahr mitzuleben in einer auch sehr, sehr armen Gegend. Nicht im städtischen Kontext, sondern im ländlichen Bereich. Das waren 40 Dörfer eines Indio-Stamms, die sogenannten Tlapanecos, also ein relativ kleiner Stamm, den es nur in dieser Gegend südlich von Mexico City gibt. 40 Dörfer, von denen waren damals zwei mit dem Auto erreichbar, der Rest nur zu Fuß und auch nur zwei hatten Strom. Alles andere war noch sehr archaisch.
Was haben Sie da gemacht?
einfach mit den Missionaren mitgelebt und mitgeholfen, dort angepackt, wo Not am Mann war.
Und gab es jetzt irgendwie Situationen auf dieser Reise nach Uganda, die Sie an damals erinnert haben?
Ich war schon auch schon in anderen Erdteilen in Armenvierteln. Natürlich gibt es da gewisse Dinge, die sind ähnlich. Trotzdem sind die Kulturen unterschiedlich. Aber eins fasziniert mich eigentlich durchweg immer, dass man eben erlebt, es gibt unendlich arme Menschen, die aber trotzdem insgesamt unterm Summenstrich, habe ich den Eindruck, glücklicher sind als viele Menschen bei uns, die alles haben, nicht nur das Nötigste zum Leben, sondern alles im Überfluss haben und trotzdem nicht zufrieden sind. Also dass Geld allein nicht glücklich macht, das kann man da sehr augenscheinlich erleben, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist. Und gleichzeitig lässt es einen auch jedes Mal aufs Neue nicht in Ruhe, wenn man diese himmelschreiende Ungerechtigkeit erlebt in unserer Welt. Und am liebsten rausschreien würde, so kann es nicht weitergehen.
Ich finde, das ist ein richtig gutes Schlusswort, oder? Was wir im Juni machen, wissen wir noch nicht.
In der nächsten Folge, das wissen wir wie immer noch nicht. Aber es wird uns was einfallen, bin ich sicher.
Dann bin ich mir ganz sicher.
Schnell noch wohin fahren.
Ein paar Pläne haben wir schon.
Okay, ich bin gespannt, was da kommt. Ich sage erstmal herzlichen Dank für die Schilderung Ihrer Eindrücke von dieser Reise.
Sehr gerne.
Und Christian, dir auch vielen Dank für die Einwürfe von der Seitenlinie.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Und ich sage auch danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Weihbischof Rupert Stolberg.
Christian Selper.
Und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.